kürzlich vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ich begrüße heute in der Runde mit mir den Moritz. Hallo.
Guten Abend.
Den Tim. Hallo.
Einen schönen guten Abend.
Und den Jan. Hi.
Hallo zusammen.
Ja, die ganze Runde ist beisammen und ja, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder über Fortuna quatschen können, aber starten, glaube ich, vorher nochmal mit einem kleinen Werbeblock.
Ja, liebe HörerInnen, ihr kennt das schon. Erstmal voraus wieder der fette Dank, dass ihr immer dabei seid. Und dann bitten wir wie immer darum, uns weiter zu empfehlen, uns zu kritisieren, mit uns zu schreiben, mit uns in Kontakt zu kommen. Das geht ganz klassisch per E-Mail. Das ist exil@fortuna-podcast.de. Das geht bei Twitter mit dem Handle @ausexil und mittlerweile auch bei Blue Sky. Da ist das Handle dasselbe. Wir finden, dass es da sehr viele gute Gründe für gibt, auch auf Blue Sky aktiv zu sein. Folgt uns dort. Wir werden ab jetzt auch diesen Account bespielen. Dann habe ich zu guter Letzt noch ein kleines persönliches Anliegen. Und zwar habe ich beim letzten Heimspiel meinen schönen Tabakbeutel verloren. Im 42er oder auf dem Weg vom 42er zur Rheinbahn. Sollte einer oder eine von euch so einen kleinen bunten Beutel mit Tabak drin gefunden haben, auf dem ein Hahn abgebildet ist auf der Seite und Gallo Pinto Café Nicaragua steht. Das ist meiner. Gerne sich bei mir melden, weil den habe ich sehr gern. Und das hat meinen Abend am vergangenen Freitag einfach nochmal ein bisschen abgerundet, dass das dann weg war. Danke euch.
Gibt es eine Tasse dafür eigentlich als Finderlohn?
Da gibt es.
Da frage ich jetzt on air.
Ja, ja, können wir jetzt hier on air versprechen. Der Finderlohn ist unser exklusiver aus dem Exil-Podcast Merchandise, den sehr wenige Menschen auf dieser Welt haben.
Ich habe schon kurz überlegt, ob ich unabgesprochen Tims Notizbuch als Finderlohn anbiete. weil er kurz vor Aufnahme meinte, das würde er bei eBay versteigern, so gut sei das.
Ja, ich meine, es gibt tatsächlich, wenn man bei eBay mal so unter Fortuna Düsseldorf sucht, auch Sachen, die da versteigert werden, da denkt man, okay, dann kann ich es auch mal mit meinen Notizen probieren.
Na, dann steckt er sich die fette Kohle selber rein, ja.
Irgendwann müssen wir erstmal Plus machen hier mit dem oder so.
Apropos Plus, das macht auch Tim Oberdorf hoffentlich jeden Monat auf seinem Konto. Überleitung.
Ja, ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall relativ sicher sein. Auch wenn er mit Sicherheit nicht zu den absoluten Top-Verdienern im Kader gehören dürfte, kann man ihn, glaube ich, schon auf jeden Fall beglückwünschen dazu, dass er einen neuen Vertrag bei der Fortuna unterschrieben hat. Es laufen ja wirklich einige Verträge bei der Fortuna aus am Ende der Saison. Jetzt einer weniger. Tim Oberdorf hat sich dazu entschieden, bei der Fortuna zu bleiben. Wir wissen natürlich nicht, wie lange der Vertrag geht, aber wahrscheinlich kann man wie jetzt häufiger kolportiert wurde, davon ausgehen, dass es ein 2-Jahres-Vertrag mit so einer Option ist. Das hat die Fortuna jetzt häufiger abgeschlossen. So oder so sind wir als Fans, glaube ich, aber sehr, sehr glücklich, dass Oberdorf bleibt, oder? Da gibt es, glaube ich, wahrscheinlich wenig entgegensätzliche Meinungen hier im Podcast.
Ja, also tatsächlich hat man ja damit mit einem Spieler verlängert, mit dem man quasi sagen kann, für die kommenden Jahre, keine Ahnung, wie lange der Vertrag läuft, hat man schon mal einen Spieler auf jeder Position außer der Torwartposition sicher.
Ich gebe Tim Oberdorf einfach nur die Zeit für die Torwartposition, die er braucht. Dann wird er dies auch noch ausfüllen.
Ja, und ich meine, da ist ja wirklich halt auch was Wahres dran. Ne? Das glaube ich gerade bei der Art und Weise, wie man halt im Augenblick bei der Fortuna halt die Kader baut, ist eigentlich von unschätzbarem Wert, ist, dass man halt jemanden hat wie Tim Oberdorf, der einfach auf vielen Positionen halt gutes Zweitliganiveau hat. Und der einfach halt immer einspringen kann, wenn er irgendwo gebraucht wird, ob es irgendwo im zentralen defensiven Mittelfeld ist, ob es Außenverteidigerpositionen sind, ob es Innenverteidigerpositionen sind, der spielt das halt alles auf einem guten Niveau und ja, man würde ihm vielleicht irgendwie auch mal eine längere Zeit wünschen, dass er mal verletzungsfrei bleibt, weil ja, da waren jetzt dann schon immer mal wieder die eine oder die andere Sache. Jetzt gerade irgendwie kämpft er sich immer noch so ein bisschen nach einem pfeifischen Drüsenfieber zurück. Von daher, ja, hoffen wir, dass auf jeden Fall diese Erfolgsgeschichte weitergeht, weil der hat sich ja wirklich irgendwie ja, in den Profifußball halt reingekämpft zu einem Moment, als es eigentlich schon so aussah, als ob er da keine Chancen mehr hätte. Hat da wirklich die eine winzige Chance irgendwie genutzt und ich glaube, nicht zuletzt deswegen kann man ihm eigentlich auch, kann man sich wirklich einfach nur freuen für ihn und ich glaube, wir Fortuna-Fans haben ihn alle in unserem Herzen und freuen uns ganz besonders, wenn das funktioniert. Nicht zuletzt deswegen auch, weil er, glaube ich, auch jemand ist, der sich halt nicht beschwert über seine Rolle, die er hat und der sich dann halt auch nicht beschwert, wenn er, nachdem er halt Freitag noch ein paar Minuten in der zweiten Liga abends gesehen hat, dann samstags in den Bus gesetzt wird, um halt in Aalen auf dem Acker irgendwo Abstiegskampf in der Regionalliga zu spielen. Das hat er letztes Jahr schon mehrfach bewiesen und das hat er jetzt am Wochenende auch wieder gemacht. Und ja, das ist einfach, das ist halt einfach große Klasse, weil eben auch für die zweite ist halt dieser Sieg, den man da geholt hat, jetzt am Wochenende eben auch super wichtig gewesen.
Kritisch anmerken könnte man, dass er dazu in der Lage war, weil er am Freitag zuvor vielleicht zu wenig gespielt hat. Aber da kommen wir später noch zu.
Und sogar ein Tor geschossen hat er für die zweite am Wochenende.
Ja, das ist so ein bisschen das, was man, was halt irgendwie dann auf den ersten Blick ja irgendwie ganz cool ist, dass dann halt die Leute, die in der ersten Mannschaft nicht ganz so zum Zuge kommen wie Niemetz und wie Oberdorf, dann die entscheidenden Leute sind, die halt dieses Duell um den Klassenerhalt halt in der Regionalliga halt gegen Aalen entschieden haben. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich zu sehen, wie viel die Zweite halt reißen kann, wenn diese beiden Spieler halt nicht dabei sind. Und auch da wäre es halt irgendwie wünschenswert, wenn man die vielleicht nicht immer unbedingt abstellen müsste, wenn es halt hart auf hart kommt. Das war ja, wie gesagt, letzte Saison schon so und das war jetzt eben am Wochenende wieder der Fall.
Ja, und Aalen hat sich schon auch sehr groß darüber gefreut, dass das passiert ist.
Auf der anderen Seite muss man ja aber auch feststellen, dass sowohl Niemetz als auch Oberdorf überhaupt erst zu den Profis gekommen sind, weil es hart auf hart kam, glaube ich. Also andersrum muss man ja auch sagen, waren die erstmal in der zweiten fest und Oberdorf, glaube ich, hatte sich da auch schon so ein bisschen mit eingerichtet. Bei Niemetz weiß ich es nicht so genau. Aber es sind ja beides Spieler, die durchaus aus der zweiten kamen.
Trotzdem halt Spieler, die eben absolute Startelf-Niveau haben in der zweiten Liga, ne? Wenn man Daniel Thun Glauben schenken kann.
Ja, das stimmt.
Mit seinen 17 oder 18 Stammspielern oder wie viele es auch immer waren. Also ich glaube schon, als Spieler oder Verantwortlicher oder auch Fan von Rot-Weiß Aalen hätte ich eine ziemliche Krempe heute.
Absolut.
Gut.
Nun gut.
Ja, man muss gar nicht Anhänger von Rot-Weiß Aalen sein, um am heutigen Montag mit einer fetten Krawatte aufzuwachen. Kann nämlich auch mit durchaus schlechter Laune aus diesem Wochenende rausgehen, wenn man der Fortuna anhängt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei der Sendung letzter Woche, glaube ich, war ja so die ganz große Überschrift irgendwie die Enttäuschung darüber, dass man es halt nicht versucht hat, quasi mit gleichen Mitteln mit dem HSV aufzunehmen, dass man halt quasi um dieses Spitzenspiel auf Augenhöhe betrogen wurde oder sich gebracht gefühlt hat zumindest. Wenn ich jetzt zurückdenke an den Freitagabend, dann ist es bei mir, glaube ich, vor allen Dingen der Frust irgendwie, der überwiegt und so ganz generell einfach ein total gebrauchter Abend irgendwie in allen Bereichen.
Ja, stimme ich voll zu. Die erste Halbzeit, über die wir gleich vielleicht ein bisschen schneller hinweggehen werden, war mit das Schwächste, was ich an Zweitliga-Fußball in der letzten Zeit so gesehen habe. Die zweite Halbzeit konnte ein bisschen entschädigen bis zum dicken Ende.
Ah, ich bin da gar nicht so sicher. Dem möchte ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, was diese erste Halbzeit und vielleicht auch die Rezeption dieser ersten Halbzeit sehr stark auch am Fernseher dominiert, ist diese Atmosphäre, die herrschte. Also ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht und bin so diese Notizen nochmal durchgegangen, habe mir die Highlights nochmal angeguckt. Und ja, da könnte man schon mehr rausziehen aus dieser ersten Halbzeit, als ich das so in Erinnerung hatte. Und ich glaube, dass eben ein Faktor eben war, dass der Support eingestellt wurde in der ersten Halbzeit, weil ein Fan vom VfL Osnabrück verunglückt ist. Zumindest scheint der Zustand stabil zu sein, mehr wissen wir nicht. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass auch keine langfristigen Folgen von diesem Sturz bleiben werden. Aber ich glaube, das ist jetzt meine These, die ich deiner entgegenstelle, Tim, ist schon auch ein bisschen etwas, was reinspielt, in wie wir diese erste Halbzeit verstehen können.
Also man muss schon sagen, die Atmosphäre in dem Stadion, das war alles, es war ziemlich seltsam. So. Und das Spiel hat sich so ein bisschen, und ich glaube, das ist vielleicht eher Osnabrück entgegengekommen, das Spiel hat sich so ein bisschen dieser Atmosphäre angepasst. Ne? So, es war halt völlig klar, die beiden Fanlager haben beschlossen, eben die erste Halbzeit keinen Support zu machen. Da übrigens nochmal, das habe ich auch bei Twitter nochmal gelesen, aber trotzdem das wichtigste Medium, um rauszufinden, was war da los, war halt leider nicht der Stadionsprecher, der es durchgesagt hat, aber da hat man halt nichts von gehört, sondern eben die Leute, die dann auch, wie wir, irgendwie auf Twitter und so nachgelesen haben, man hat irgendwas von Unfall verstanden, also da kam die Information auch erstmal nicht so wirklich an jeden Fan, würde ich sagen. Und ja, diese Atmosphäre, dass man eben klar irgendwie schon mal das Raunen und so hört, aber es ist ja wirklich bis auf ein paar Leute, die wahrscheinlich auch die Ansagen nicht gehört haben und dann vielleicht auch ein paar Leute, die keinen Bock hatten, nicht zu supporten, sagen wir es mal so. Wertneutral, muss man aber auch nicht wertneutral sagen. Ich finde es gut, dass man sich entscheidet, nicht zu supporten, wenn da so ein Mensch in Lebensgefahr schwebt. Naja, auf jeden Fall hat sich diese Atmosphäre irgendwie über den ganzen Platz ausgebreitet, würde ich sagen. Und es war ein ganz, ganz seltsames Spiel, wo irgendwie das Feuer völlig gefehlt hat, weil es irgendwie ein bisschen fast bedrückend war.
Genau, dass da trotzdem gute Chancen rausgesprungen sind, würde ich nicht in Abrede stellen. Aber das Ganze war ein bisschen, es wirkte alles trotz allem ein bisschen lethargisch, ein bisschen nicht wie, es geht hier gerade um Ligapunkte, sondern wir zocken halt trotzdem Fußball. So, genau.
Ja, also ich glaube, das würde ich auch so unterschreiben. Also es stimmt schon, dieser Punch fehlte. Ob er jetzt von den Rängen gekommen wäre, ich kann mir das schon gut vorstellen. Aber ja, dieses Tempo, die letzten Meter zu machen. Weil eigentlich würde ich sagen, klar war das jetzt kein hochklassiges Spiel in der ersten Halbzeit. Es war nicht so, dass die Fortuna hier eine Großchance nach der anderen hatte und nur ein überragender Torwart des Gegners hier die 3-0-Führung zur Halbzeit verhindert hat. Aber die Fortuna war halt die bessere Mannschaft. Von Osnabrück kam gar nichts. Und wenn man eben mit mehr Punch, mit mehr Tempo gespielt hätte und aber halt auch individuell einfach mal keine Fehlentscheidungen getroffen hätte auf vielen Ebenen, dann wäre, glaube ich, das 1-0 gefallen, diese erste Halbzeit. Ich fand halt, man ist viel darüber gesprochen, ja, das Dreier-Mittelfeld ist rausgenommen worden von VfL Osnabrück. Osnabrück hat das irgendwie gut gemacht. Sind die Young Guns jetzt quasi entzaubert? Ja, können sie Klaus und Zollis oder vor allem Zollis nicht mehr in Stellung bringen und so weiter und so fort. Aber das stimmt auch alles. Aber trotzdem gab es immer wieder diese Gelegenheiten, die man hätte besser ausspielen können, wo man halt irgendwie nochmal einen mitgenommen hätte oder wo man irgendwie ein bisschen konzentrierter zu Werk gehen können, um den Ball im Netz zu verbringen. So.
Also ich finde, wenn man,
ich finde, Ich finde das Thema Fehlentscheidungen, also auf verschiedenen Ebenen, aber eben auch, was das Fortuna-Spiel angeht, doch ziemlich elementar. Weil ich dir auch zustimmen möchte, weil es gab zum Beispiel auch immer wieder Lösungen, Passwege, die auf waren, weil sich eben das Mittelfeld schon auch gut bewegt hat.
Ja.
Und Passwege angeboten hat. Die sind aber häufig einfach auch nicht wahrgenommen worden. Und das hat sich dann auch noch mit Fehlpässen gepaart. Also es sind ja auch durchaus einfach Fehler passiert, häufiger als sonst. Aber genau, deswegen, es wird, also ich habe schon das Gefühl, dass das eigentlich auch wieder so ein paar Sachen ganz gut funktioniert haben. Aber jetzt schon noch eine Stufe vorher, und zwar bei dem Pass, also es waren durchaus auch Passoptionen im Zentrum mal offen, die Raumgewinn mit sich gebracht hätten, die sind aber einfach dann nicht angespielt worden, obwohl Johannesson, Engelhardt und auch Schinter durchaus diese Passoptionen angeboten haben.
Ja, ich finde, es gibt halt irgendwie auch zwei Faktoren, die da auf jeden Fall auch mit reingespielt haben. Zum einen waren das mit Sicherheit die personellen Wechsel, die Hereinnahme von Uchino für den gesperrten Zimmermann ist schon auch aufgefallen, gerade im Spiel gegen den Ball. Also ich finde, gegen den Ball hat Uchino die Sache eigentlich ziemlich gut gemacht. Mit dem Ball ist er halt längst nicht so gefährlich gewesen wie Zimmermann. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Er hat, glaube ich, in der 30. Minute ungefähr in einem ansonsten eigentlich relativ fehlerlosen Spiel einen Katastrophenfehlpass gespielt. Wenn Osnabrück das ein bisschen cleverer ausspielt, gibt's da eine Riesentorchance. Das kriegt man dann zum Glück aber noch, kriegt man dann zum Glück irgendwie noch bereinigt. Ich glaube, Siebert ist es, der das dann bereinigen kann. War aber wirklich ein schwerer Fehlpass. Ansonsten aber wirklich eine fehlerlose Leistung eigentlich von Uchino. Trotzdem im Spiel eben nach vorne und gerade im Kombinationsspiel ist mir aufgefallen, dass der halt sehr, sehr stark nach innen driftet, wenn er den Ball hat. Also, dass er sich halt gar nicht die Linie lang halt orientiert. Also dann weder halt den Ball die Linie lang auf Klaus halt irgendwie schlägt, wenn der Raum ein bisschen enger ist, sich das halt irgendwie gar nicht zutraut. Aber eben auch wenn der eigene Weg für ihn halt zur Eckfahne frei ist, hat er sich das nie zugetraut, was ich halt gar nicht verstehe, weil das ja eigentlich quasi der risikoloseste Weg ist, ne? Weil was soll da groß passieren? Du im Zweifelsfall wird dann halt deine Flanke geblockt und es gibt halt einen Einwurf oder eine Ecke meistens. So, deswegen wäre, glaube ich, das, was man eigentlich einem jungen Spieler, einem unerfahrenen Spieler eigentlich immer noch raten würde, dass man eigentlich immer den Weg zur Eckfahne suchen kann, gerade wenn er angeboten wird. Aber er ist dann eigentlich immer wie als ob er halt ein Linksfuß auf der Rechtsverteidigerposition wäre, ist er halt immer so nach innen in Richtung Halbraum halt gedriftet, hat dann auch häufig dadurch mit Klaus sich so ein bisschen auf den Füßen gestanden, in denselben Räumen gestanden und das ist dann halt irgendwie über rechts nicht so richtig das Kombinationsspiel entstanden, was halt umso bitterer war, weil die Fortuna mal wieder mehr über rechts angegriffen hat als über links, ganz so wie man es halt kennt.
Ja, das stimmt. Ich würde auch das Fehlen von Simbo da sehr hervorheben. Ohne Uchino jetzt damit Böses zu wollen, aber es fehlte schon, ja.
Ja, und zweiter Punkt natürlich das Fehlen von Vermeij halt eben auch, ne? Also ich glaube, wir werden bestimmt gleich nochmal ein bisschen länger über Daniel Ginczek sprechen, aber ich glaube, dass dann halt dieser kurzfristige Ausfall halt von Vermeij kommt, ist halt eben auch ein Punkt, wo man dann, glaube ich, also für mich war das halt einfach auch vor dem Spiel dann schon ein Punkt, wo ich wusste, okay, das wird heute vielleicht irgendwie nicht ganz so einfach, wie es mir vorgestellt hatte, dass man einfach so ein bisschen mit Ballzirkulation sich die Osnabrücke halt irgendwie so ein bisschen zurechtlegen kann, sondern ab dem Moment, wo ich wusste, dass Vermeij nicht spielen kann, war mir eigentlich klar, das wird eine relativ harte Kost an dem Tag.
Aber würdest du denn sagen, dass diese fehlende Ballzirkulation nur an Ginczek liegt?
Also dann würde ich... Nein. Nee, eben. Es sind nur zwei Faktoren, die da auf jeden Fall mit reingespielt haben, ja. Das wollte ich nur sagen.
Genau, ich würde nämlich jetzt auch, ich finde, es ist völlig legitim, über Daniel Ginczek zu diskutieren. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob das Spiel ein guter Anlass dafür ist, weil der fiel meines Erachtens nämlich nicht ab. Das liegt aber auch daran, dass halt alle um ihn herum, die rot-weiß trugen, eben nicht viel besser waren als er. Und ich habe, was Moritz eben gesagt hat, von wegen, es gibt diese Räume im Mittelfeld, die, da kann man sagen, naja, man findet da halt die Mittelfeldspieler nicht, aber auch die haben halt dann nicht immer gute Entscheidungen getroffen. Ich hätte schon das Gefühl, Osnabrück hat das defensiv nicht schlecht gemacht, ja, aber so wie darüber gesprochen worden ist und auch so, wie dann halt tatsächlich zum Beispiel der Kicker die Noten verteilt hat, also so gut fand ich Osnabrück nicht. Ja, und vor allem, es gab diese Räume vor dem 16er und so, wo man eigentlich hätte mehr draus machen können. Und das liegt eben auch an Mittelfeld und nicht nur an Ginczek, dass die nicht genutzt worden sind. Und dann halt als zwei Außenspielern mit Zollis und Klaus. Zollis ist ziemlich gut gedeckt worden von Osnabrück. Und Klaus hatte leider mal wieder so einen Felix-Klaus-Tag. Die halt aber auch nicht so viel haben aufwiegen können. Ja, es gab wenige, die halt durch individuelle Klasse halt irgendwie was erreichen konnten in einem Spiel, das vielleicht doch statisch war, aus welchen Gründen auch immer. Der Einzige, der mir da jetzt einfällt, ist halt Ioa, der halt hin und wieder mal in den Zweikampf gegangen ist und halt ein Dribbling gewonnen hat.
Also bei, ja. Aber bei Klaus möchte, darf ich eben anschließen, dann bei Klaus möchte ich dir so ein bisschen widersprechen, Jan.
Ja.
Ich habe den eigentlich relativ stark gesehen, also sehr, sehr aktiv. Und vor allem ist mir aufgefallen und ist ja so ein bisschen salopp formuliert, dass der auch noch die Ginczek-Rolle mit übernommen hat, weil er viel mehr in der Mitte war, als er auf den Außen war. Du kannst dir das auch angucken. Ciolis war viel weiter außen als Klaus. Klaus hat mehr in die Mitte gezogen, um da Pässe auch anzunehmen und zu verteilen, weil das mit Ginczek ein paar Mal schon auch nicht geklappt hat. So. Und vielleicht, also dann sind wir vielleicht bei dem Henne-Ei-Ding mit Uchino. Vielleicht hat er auch deswegen sich dann gedacht, okay, wenn er Klaus weiter noch in die Mitte zieht und nicht rechts auf den Flügel ausweicht, dann versuche ich den da zu bedienen. Er hat aber auch teilweise nicht gesehen, dass Klaus ihn hinterlaufen hat und so. Also ja, jetzt du.
Ja, okay, sorry. Das, ja, ich finde das ein Punkt. Ja.
Also tatsächlich wollte ich da in eine ähnliche Richtung gehen. Also man sieht ja zum Beispiel bei der ganz frühen Flanke, die leider auch so halb Torschuss ist von Appelkamp, dass da so eine Ablage auch in der Mitte von Klaus erfolgt. Und da in diesen Bereichen vom Feld sieht man den halt häufiger dann in der Folge. Und Ginczek war für mich, also ich habe meine Notizen jetzt, während ihr geredet habt, nochmal aufmerksam durchgeguckt. In der ersten Halbzeit halt natürlich auch, weil Osnabrück das nicht schlecht gemacht hat, aber ja komplett raus. Also da war nichts, was ich mir zu einer Szene, wo er beteiligt war, aufgeschrieben habe, bis auf ganz kurz vor der Pause, wo er im Prinzip dann blockt anstelle eines Osnabrückers. Von daher schon auch jetzt nicht der beste Tag, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen für Daniel Ginczek.
Also deine sehr wertvollen Aufzeichnungen, Jan. Also ich finde es, ja, aber ich habe mir bei Ginczek schon ein bisschen mehr aufgeschrieben und ich frage mich, ob halt ein anderer Spieler tatsächlich so einen größeren Impact gehabt hätte. Es gibt halt so Gelegenheiten, wo man sagen kann, ja, das macht er halt gar nicht schlecht, er legt auf Felix Klaus ab, nimmt den gut mit, der dann halt gefoult wird an einer Strafraumkante zum Beispiel relativ früh in der ersten Halbzeit, legt dann halt auch mal ab, was dann zu einem Fernschuss von Johannesson führt, der nichts bringt, aber ich glaube halt, wenn halt, meine These ist jetzt, alle waren so ein bisschen so wie Daniel Ginczek. Ja, also wenn zum Beispiel aus einer dieser Gelegenheiten in dieser ersten Halbzeit, wo er schon involviert war, wo er mal einen Ball ablegt, ja, was eben nicht häufig war, aber was eben auch mal vorkam, und daraus was entstanden wäre, ein Tor, dann hätte man vielleicht auch anders über ihn gesprochen, ohne ihn jetzt komplett verteidigen zu wollen, dass er dann einen doch viel besseren Tag hat und wir ihn unterschätzen würden. Aber ich finde halt einfach, der fällt halt nicht ab.
Ich meine, man kann natürlich irgendwie sagen, wenn's halt gut läuft, hat er auf jeden Fall diese Torvorlage auf Uchino, weil Uchino hat diesen riesen Abschluss Anfang der zweiten Halbzeit, den er eigentlich machen muss, wo Ginczek halt ganz hervorragend mit der Hacke weiterleitet. Der hat dann nochmal auch so fast eine baugleiche Situation, wo er auch mit einem schönen Hackentrick, ich glaube, Felix Klaus in Szene setzt. Ja. Das kommt halt nicht genau an, aber da hat er auf jeden Fall auch die richtige Idee und da fehlt halt nicht viel. So, also da fehlt echt nicht so viel und der macht halt zwei ganz hervorragende Torvorlagen. Aber er macht sie halt nicht. Und je mehr ich halt irgendwie drüber nachdenke, desto mehr würde ich, glaube ich, mittlerweile echt sagen, dass das Spiel anders gelaufen wäre. Also wirklich auch vielleicht signifikant anders, wenn Vermeij auf dem Platz gestanden hätte. Und da kommt dann vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Stadion-Eindruck halt so ein bisschen zum Tragen, weil ich glaube, gerade in den Situationen, wo Ginczek halt nicht unmittelbar am Spiel beteiligt ist, ist es halt irgendwie ganz entscheidend, weil ich habe dann auch irgendwann etwas stärker irgendwie auf ihn geachtet und mir ist dann einfach nochmal aufgefallen, wie langsam und wie behäbig er eigentlich ist. So, also dass er halt unglaubliche Probleme bei diesen ganzen Richtungswechseln hat und er es deswegen halt irgendwie auch gar nicht schafft, halt irgendwie mal die letzte Verteidigerkette halt so ein bisschen zu bewegen oder irgendwie auch mal so ein bisschen durchzurütteln oder halt einfach mal, ja, halt einfach so diese Läufe anzubieten, die einfach nur dafür sorgen, dass halt die Innenverteidiger halt so ein bisschen abgelenkt sind, dass sie halt nicht genau wissen, ob sie ihn aufnehmen müssen oder nicht. So, und er ist einfach ganz langsam, ganz behäbig und wird einfach gar nicht eingebunden irgendwie in die Ballzirkulation. Und ja, und noch dazu, wenn es dann irgendwie mal zu diesen Luftduellen kommt, so es kommt ja nicht von ungefähr, dass halt irgendwie die meisten von den Luftduellen, die Fortuna dann, glaube ich, irgendwie in vorderster Linie noch gewinnt, halt irgendwie in den letzten paar Minuten dann von Jona Niemetz gewonnen werden müssen, der dann halt endlich es schafft, irgendwie auch mal ein paar Bälle festzumachen. Ginczek schafft es halt wirklich überhaupt gar nicht in der ganzen Zeit, wo er halt irgendwie auf dem Platz ist. Und halt nicht nur, weil er irgendwie einfach auch bei den Kopfballduellen halt völlig das falsche Timing hat, sondern weil er sich auch einfach von Innenverteidigern, die halb so breit sind wie er, halt einfach aus dem Weg schieben lässt, während der Ball unterwegs ist. So ganz einfach. Also ich habe wirklich das Gefühl, da stimmt es halt irgendwie einfach von den athletischen Voraussetzungen gerade einfach halt überhaupt nicht. Und ich kann irgendwie auch ganz, ganz schwer sagen, woran es liegt, weil der ist ja jetzt nicht unfit oder nicht austrainiert oder so, aber da, ich weiß nicht, also irgendwas fehlt da auf jeden Fall und ich fand das wirklich ganz bemerkenswert irgendwie auch an dem Tag.
Ja, also die zwei Weiterleitungen, die so das sind, was man vielleicht als Plan B, weil wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns einig, ohne die Magen-Darm-Geschichte von Vermeij wäre Vermeij in der Startelf gewesen. Aber das, was man sich ja von ihm erhofft, diese zwei Weiterleitungen, die waren aber beide auch in der zweiten Halbzeit. Deshalb, ich weiß nicht, ob wir da eben aneinander vorbeigeredet haben, Jan, aber ich bezog mich vor allem auf die erste Halbzeit und da fand ich ihn wirklich gar keinen Faktor. Und
ja.
In der zweiten Halbzeit hat er sich gesteigert, wie ich finde, die komplette Fortuna, was möglicherweise mit der Halbzeitansprache zu tun hatte, was aber vielleicht auch mit der Geschlossenheit dann einer tobenden Menge auf den Rängen, die sich eine Halbzeit zurückgehalten hat, irgendwie zu tun hatte. Aber genau, also dann gut, dass wir das nochmal klargestellt haben, weil dann habe ich das in der ersten Halbzeit ein bisschen anders gesehen als du, Jan.
Ja, und ich finde eure Argumente ja auch schlüssig. So, ne? Bei Felix Klaus lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und auch bei Daniel Ginczek sehe ich das ein, dass das Argumente sein können. Ich würde aber halt eigentlich entgegenhalten, wenn man halt die Halbzeiten komplett sich anguckt, dann gibt es natürlich in der zweiten Halbzeit Phasen, die irgendwie besser sind. Aber insgesamt ist diese zweite Halbzeit, würde ich nicht sagen, dass sie besser ist von der Seite der Fortuna als in der ersten Halbzeit. Weil in der ersten Halbzeit hatte die Fortuna das Spiel halt also komplett unter Kontrolle und Osnabrück hat eigentlich gar nicht stattgefunden in der gegnerischen Hälfte. Das ist in der zweiten Halbzeit ja eben dann gerade hinten raus schon was anderes. Das liegt natürlich immer an so zweiten Halbzeiten und wie dann Gegner dann aufmachen und so weiter und so fort. Sehe ich auch ein. Aber ja, ich glaube, diese Lethargie und alles, das sehe ich auch ein und das lag auf dieser ersten Halbzeit auch drauf. Aber es wäre einfach mehr drin gewesen. Das ist, glaube ich, einfach das, was ich am stärksten hier sagen will. Wenn halt da irgendwie eins, zwei Dinge ein bisschen anders gelaufen wäre. Nicht mal viel. Da hat nicht viel gefehlt, dass die Fortuna halt jetzt nicht das 1-0 völlig wegdominiert, aber dass man halt mit 1-0 in die Halbzeit geht.
Ja, ja, das kann durchaus sein, ja.
Genau, einfach weil Osnabrück nicht so überzeugend ist. Die spielen halt gegen den Abstieg und das ist auch okay, ja. Die haben halt auch diesen Punkt dann verdient. Ja, das ist kein unverdientes Unentschieden aus Osnabrücker Sicht und aufs Spiel gesehen. Aber es ärgert mich einfach, dass da halt so Kleinigkeiten, die halt dazu führen, dass die Fortuna ihre individuelle Klasse ausspielen kann. Schinter Appelkamp ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der war in der zweiten Halbzeit besser. Ja, hat da halt viel bessere Pässe gespielt und so weiter und so fort. Und wenn er dazu in der ersten Halbzeit besser in der Lage gewesen wäre, hätte er, glaube ich, halt wirklich, wirklich für Gefahr sorgen können vor dem Osnabrücker Tor. Das ist leider nicht passiert.
Ungenommen, ja. Aber also meiner Meinung nach trotzdem war es nach der Pause, kam man nochmal mit einem anderen Feuer raus und hat halt einfach 20 Minuten gut gespielt. So wie man es vielleicht schon in dieser Saison fast gewohnt war in vielen Spielen. Und leider nur 20 Minuten, aber die 20 Minuten nach der Pause, da hat man zwar auch viele Abschlüsse dann geblockt bekommen oder die gehen mal knapp am Tor vorbei, da rutscht dann mal ein Zollis weg, aber in diesen 20 Minuten hat man sich das 1-0 wirklich meiner Meinung nach vollends dann verdient gehabt. In der ersten Halbzeit wäre es auch nicht unverdient gewesen, weil du ja recht hast, dass Osnabrück da nichts gebracht hat und auch, glaube ich, mit einem Expected Goals Wert von 0,1 in die Pause geht. Aber bis zur 65. Minute haben sie zu diesen 0,1 ja auch nicht viel hinzugelegt. Und dann hat man diese 20 Minuten nach der Pause gesehen und hat gedacht, okay, jetzt mit der Kulisse, vielleicht mit nochmal wachrütteln und wir sind doch eigentlich auf dem richtigen Weg hier. Fällt auch noch das 1-0, man legt ein paar Chancen nach und dann denkt man doch eigentlich, okay, wir sind hier genau im Fahrersitz zu 3 Punkten und dann passiert etwas, darüber müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen herausfinden, was da passiert, weil mir ist es nicht ganz erklärlich, dass man das Spiel am Ende dann nicht gewinnt.
Ich hatte fast das Gefühl, dass man irgendwie ein bisschen erleichtert war, irgendwie nach dem 1-0, als ob die Mannschaft sich halt kollektiv gesagt hätte, oh Gott sei Dank, jetzt müssen wir es irgendwie vorne nicht mehr versuchen. So, weil irgendwie zieht sich das jetzt ja irgendwie auch schon durch die letzten Spiele, dass man halt irgendwie das alles halt nicht mehr mit der letzten Überzeugung macht, was halt Ende August, Anfang September halt irgendwie noch alles so leicht aussah. Da scheint jetzt halt einfach irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit zu fehlen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, es fällt halt dieses 1-0 und die Mannschaft zieht sich halt sofort zurück, was halt komplett unnötig war eigentlich, weil ja wirklich Osnabrück überhaupt noch gar nicht so ausgesehen hätte, als ob sie es halt irgendwie mit der Fortuna aufnehmen würden wollen und würden können. Also ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, mein Gott, so die Osnabrücker sind ja auch gar nicht so gut wahrscheinlich jetzt mit Ball am Fuß gegen tiefer stehenden Gegner. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube trotzdem, dass man gut beraten gewesen wäre, wenn man einfach so gespielt hätte, wie man es halt bis dahin gemacht hat.
Möchte ich komplett widersprechen. Die Fortuna zieht sich nicht sofort zurück. Also danach kommt noch der Distanzschuss von Johannesson. Es kommt noch Appelkamp, Pass, der von Ginczek verlängert wird, wo fast Felix Klaus hinkommt. Also die probieren erst schon noch aufs zweite Tor zu gehen. Der Bruch kommt tatsächlich dann mit den Wechseln, meiner Meinung nach erst, wo dann Johannesson und Zollis rausgehen und Tanaka und Jastrzemski reinkommen. Da gibt es zwar nochmal irgendwann die große Chance für Jastrzemski, wo man auch gleich nochmal sagen muss, da muss man das Spiel eigentlich zumachen, aber danach lässt sich die Fortuna ein bisschen zurückfallen und lässt den Osnabrück kommen und das ist ja auch vielleicht, ja, man hat 25 Minuten in der zweiten Hälfte Gas gegeben, vielleicht ist das auch einfach so eine Phase, die man dann im Spiel mal haben muss. Aber dass sie sich nach dem 1-0 sofort zurückziehen, das war nicht so.
Also kommt ja vielleicht irgendwie auch über die gelben Karten, ne? Weil man dann ja auch einfach irgendwann, glaube ich, ab der, weiß ich nicht, 60., 65. auch irgendwann um das 1-0 herum auf jeden Fall dann ja wirklich auch schon in arge Probleme kommt, weil Zulis gelb-rot gefährdet ist. Dazu hast du noch das ganze Zentrum mit Engelhardt und den beiden Innenverteidigern gelb gefährdet. Das heißt, du musst unfassbar aufpassen bei der Konterabsicherung. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass man dann halt sagt, okay, wir gehen jetzt hier ein bisschen weniger Risiko gegenüber der Konterabsicherung, aber trotzdem du hast ja einfach die gleichen Probleme in der Restverteidigung halt eben auch. Und ich meine, diese ganzen Probleme bist du ja eben auch nur gekommen, weil du dich halt irgendwie richtig dumm verhalten hast halt vorher. Ne? Das sind ja irgendwie keine gelben Karten dabei, wo man halt irgendwie sagt, weiß nicht, da geht halt irgendwie jemand unnötig brutal rein, sondern das sind ja einfach gelbe Karten, die du, glaube ich, größtenteils nehmen musst, weil einfach ein Fehler vorher passiert. Ob es halt wie Siebert ist, der wegrutscht, der, glaube ich, da in der Situation in der 20. Minute schon das dritte Mal in dem Spiel wegrutscht und deswegen dann das Foul ziehen muss. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass das diese Saison passiert. Also das ist zum Beispiel in Illertissen passiert, das ist, glaube ich, gegen Hertha passiert und das ist, glaube ich, sogar noch in einem weiteren Spiel passiert. Also vielleicht kann man da echt irgendwie nochmal an den Stollen ein bisschen rumschrauben. Was ist denn da los? Also es kann ja nicht sein, dass der ständig ausrutscht. Muss halt dieses Foul nehmen, weil Felix Klaus vorher so einen Katastrophenpass spielt. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass der Bruch halt schon irgendwo auch damit zu tun hat, dass man einfach irgendwann sagt, okay, wir haben halt diese ganzen gelben Karten und vielleicht müssen wir dem halt ein bisschen Rechnung tragen jetzt.
Ich würde halt von dem Bild des Bruchs weggehen wollen, weil ich glaube, ihr habt beide recht. Also Tim mit dem Hinweis, dass es nicht direkt mit dem 1-0 einfach alles anders war, sondern dass es danach ja auch noch so Szenen gibt, diese Gelegenheit, der Hackentrick von Ginczek auf Klaus, den Lou eben schon erwähnte, der passiert ja dann danach erst, der schöne Pass von Appel kam vorher. Und trotzdem hat Osnabrück irgendwie mehr vom Spiel dann. Aber das machen sie halt meistens mit langen Bällen hinten raus, die nicht besonders gefährlich werden. Aber es passiert etwas. Es ist so ein schleichender Prozess, der sich der beginnt, und ich habe mir auch notiert, warum keine Wechsel. Weil ich hatte in dieser Zeit schon das Gefühl, okay, dass das rankommt, das macht Sinn. Ja, also ich habe den gleichen Gedanken gehabt wie Daniel Thune, ob der jetzt richtig oder falsch war, will ich gar nicht deshalb beurteilen. Aber dass man sagt, okay, gelbe Karten, Zollis zum Beispiel, da macht man Wechsel. Jastremski finde ich nachvollziehbar, dass man das dann tut. Und dann rutscht es aber immer weiter. Ja. Osnabrück hat immer mehr Gelegenheiten und eigentlich völlig entglitten, wenn man das halt in diesem Rahmen überhaupt sagen kann, weil es ja nicht so ist, dass Osnabrück jetzt hier nur hundertprozentige Torchancen gehabt hätte. Das, so ist es ja auch nicht. Ja. Aber spätestens zum Zeitpunkt des zweiten Wechsels, wo es dann, wo Gavori Fuicino kommt und es zu diesen Umstellungen kommt in der Viererkette, spätestens da ist eigentlich klar, das könnte noch richtig blöde enden hier. Ja, also man hofft natürlich immer noch auf den Konter und so weiter und so fort. Und ich frage mich eigentlich, bei diesem zweiten Wechsel würde ich sagen, geschenkt, ob man jetzt machen kann. Also ich hätte halt Oberdorf für Uccino gebracht. Ja, ist vielleicht auch nicht geschenkt, dass man nicht machen kann. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Wechsel. Ich hätte aber gleichzeitig halt Jonas Niemietz gebracht und Ginczek ausgewechselt. Um halt nochmal, wenn man sagt, okay, ne, wir ziehen das jetzt hier durch, wir lassen halt Osnabrück lange Bälle spielen, Oberdorf köpft die halt raus und die anderen, und dann wird halt hier gnadenlos gekontert. Also ich hätte das was Thune oder das Trainerteam mit dem ersten Wechsel hier schon anstrebt, haben sie halt nicht, meines Erachtens, nicht konsequent durchgeführt. Und das ist vielleicht auch ein Problem, dieser Wechsel gewesen.
Unabhängig davon. Du siehst ja vor allen Dingen auch, dass sie letztendlich ja eigentlich auch genau das halt am Ende nochmal versucht haben zu korrigieren, weil genau diese Wechsel machen sie eigentlich ja dann in der 90. Minute auch, was dann halt irgendwie viel zu spät ist und dann ja eher, glaube ich, noch einfach noch mehr Schaden anrichtet, weil die Mannschaft da ja sowieso schon irgendwie komplett verunsichert ist. Aber genau den Wechsel machen sie eigentlich am Ende, auch wenn ich ja immer noch nicht verstehe, warum man halt Ijoa nochmal rausnimmt. Aber da kommen wir dann auch vielleicht irgendwie gleich sogar später nochmal zu, weil wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen weit sind da. Ja, und ansonsten, warum man, glaube ich, vorher nicht gewechselt hat, ist einfach ja auch das Ding, dass halt einfach auch nicht so viel Qualität auf der Bank sitzt. Ne? Man muss das ja einfach mal ganz klar so ansprechen. So, du hast ja eigentlich mit jedem Wechsel, den du da gemacht hast, hast du letztendlich die Qualität auf dem Rasen halt ein bisschen, ja, hast du halt minimiert. So, jeder von den Spielern, der reinkommt, du musst diese Wechsel wahrscheinlich machen. Boah, Tanaka für Johannesson. Ich fand, Johannesson hat jetzt mit Sicherheit nicht seinen besten Tag gehabt, aber ob jetzt irgendwie Tanaka da irgendwie ein großes Plus gewesen ist, weiß ich wirklich nicht. Zolis musst du halt rausnehmen, weil er gelb-rot gefährdet ist. Dieser Gaboury-Wechsel hast du, glaube ich, gerade schon das Nötige zugesagt, Jan. Gerade die linke Seite, Gaboury, Jastrzemski, hat wirklich auch überhaupt gar nicht funktioniert. Also da gab es zwei, drei so Sequenzen, wo die versucht haben, im 2 gegen 2 halt links sich auf dem Flügel so ein bisschen durchzukombinieren. Und die haben sich da wirklich halt jedes Mal absolut in die Bredouille gebracht, weil die überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, was der andere gerade denkt und eigentlich auch beide nicht so richtig die Spieler halt für dieses Kombinationsspiel halt irgendwie sind. Und das hat der Mannschaft auf jeden Fall überhaupt eigentlich gar nicht geholfen, diese beiden Wechsel, und hat eher dafür gesorgt, dass es alles noch chaotischer geworden ist.
Ja, aber auch in dem Sinne, als dass Emma dann auf rechts gehen musste, was ich auch nicht so, also ja, vielleicht wollte man Gaboury wieder ein bisschen aufbauen oder so, aber ich hätte mir dann, naja gut, im Nachhinein und so, aber doch eigentlich eher gewünscht, dass Oberdorf auf diese Rechtsverteidigerposition geht, als diese komische Rochade, weil das ist ja auch einfach, es waren dann plötzlich überall Räume, die Leute waren gar nicht mehr, also die Fortunen waren gar nicht mehr orientiert, und es wurde halt auch immer schlimmer, würde ich sagen. Naja, dann beim Gegentor, du wolltest noch über die Zwischenzeit sprechen, Lu, ne? Vor dem Gegentor.
Ja, also wir müssen zumindest nochmal diese aus einem Freistoß von Osnabrück resultierende Konterchance von Jastrzemski reden, wo ich halt ja auch sage, vielleicht hat man deshalb auch noch ein bisschen länger gewartet, bis man Niemiec gebracht hat, weil man ja die Geschwindigkeit mit Jastrzemski schon irgendwie auf dem Feld hatte. Und genau, da ist ein abgewehrter Freistoß von Osnabrück, und ich glaube, Appelkamp spielt da einen genialen Ball auf Jastrzemski. Und leider, der macht eigentlich erstmal alles richtig, lässt da seinen Gegenspieler dumm aussehen, der nach einem leichten Schubser fällt. Und dann probiert es alleine zu machen und sieht nicht, dass Felix Klaus mitgelaufen war. Und da musst du das Spiel eigentlich zumachen. Also das war vielleicht die entscheidende Situation neben dem Gegentor dann, wo wirklich alles schief geht, was schief gehen kann. Aber vielleicht war das vorher ja der Punkt an dem Tag, wo ich auch gedacht habe, oha, das geht vielleicht nochmal schief.
Ich glaube, es war Yannick Engelhardt, der den Ball rausspielt. Ah, okay. Das war so ein klassischer Ball, den spielst du halt raus, wenn du weißt, du hast einen schnellen Mitspieler, der halt sich durch Odonkort durch die gegnerische Hälfte. Ja, aber klar, wenn der den halt ablegt und da ein bisschen den Kopf hochnimmt, das weiß er ja auch selber, der läuft dann ja auch zurück wie so ein begossener Pudel, dass er da halt was hat liegen lassen. Und
wobei, also keine Ahnung, ich würde ihm das gar nicht so super stark vorwerfen, dass er da nicht Klaus anspielt. Also ich glaube auch, der hat halt einfach zwei sehr gute Optionen, weil Klaus das auch sehr gut macht und halt abstoppt und halt so den Lauf des Verteidigers halt antizipiert und damit dadurch im Rückraum halt frei ist und dann eben auch nicht mehr im Vollsprint ist. Das heißt, wenn er da den Ball bekommt, ist er für ihn super leicht zu kontrollieren, und er muss den halt, glaube ich, nur irgendwie in die lange Ecke legen. Aber auch, dass Jastrzemski da den Schuss nimmt, er steht halt zentral vorm Torwart, die lange Ecke ist komplett offen, das ist auch die richtige Entscheidung. So, das würde ich dem überhaupt nicht vorwerfen. Das Ding ist halt, dass er halt den musst du auf dem Level halt reinmachen. Und das gilt halt leider auch für Taka Uchin oder in der 50. Minute, wo er halt diesen Zuckerhackenball halt von Klaus in den Lauf bekommt und halt auch zentral frei vom Torwart steht und sich halt die Ecke aussuchen kann und dann halt flach in die Mitte schießt. So, und da halt genauso. Das ist halt zweite Fußball-Bundesliga. Den musst du halt, ich meine, mein Gott, wenn der Torwart den mit einer Glanzparade rausfischt, dann fischt er den halt raus. Aber ja, dass du den halt gar nicht aufs Tor irgendwie bekommst und dann halt wirklich auch so weit irgendwie vorbei soll. Das ist halt einfach leider wieder mal so eine Szene, wo man sagen muss, jo, das ist halt Dennis Jastrzemski in a nutshell, der ganze Spieler, so diese unfassbare Geschwindigkeit. Aber das, was halt eben auch, glaube ich, ja, vorher eben gesagt worden ist, große Probleme in 1, Entscheidungsfindung und 2, Technik. So, und weiß ich nicht, das ist halt die Szene, in der du das Spiel halt normalerweise gewinnst. So, und dann steht es 2-0 und dann ist es halt vorbei.
Ja, aber es ist schon auffällig, weil Osna hatte sich im Spiel angemeldet, dann kommt dieser Konter. Also es war quasi genau diese Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss Fortuna Luft holen, jetzt ziehen sie sich zurück, oh, Osnabrück wird stärker und da kannst du genau das Spiel zumachen, dann sagst du, okay, super, dass wir die mal ein bisschen haben kommen lassen und dann kontern wir die so aus. Es passiert halt nicht und danach kommt auch bis ist 1-1 steht, gar nichts mehr von der Fortuna, sondern Osnabrück wird Feld überlegen. So. Und das 1-1 ist dann irgendwie folgerichtig, aber doch sehr ja, unglücklich.
Ja, natürlich ist es unglücklich, dass, weil halt ich möchte das jetzt hier nicht, ich möchte Osnabrück nicht zu nahe treten, aber man hat einfach zu jedem Zeitpunkt in diesem Spiel gesehen, warum die gegen den Abstieg spielen.
Ja.
Und das macht halt natürlich dieses Unentschieden aus Düsseldorfer Sicht richtig bitter. Ja, weil das gegen die musst du halt auch gewinnen, wenn du nicht deinen besten Tag hast. Den hatte man halt nicht, hätte man halt gewinnen können, aber dann kommt halt so eine Bogenlampe dann auf den eingewechselten, wer ist da?
Vrid.
Genau, der dann halt, der ja nicht mal die Vorlage gibt, sondern der bringt den halt rein, dann kommt da noch ein zweiter Ball. Ich weiß gar nicht, ist es
Siebert.
Ja, Siebert, der den halt zentral klärt quasi, natürlich nicht gut. Und dann steht er halt ausgerechnet Engelhardt. Und der macht es dann halt. Wobei ich mir ehrlicherweise, wenn man sich diese Hintertor-Kamera anguckt, sich fragt, kann Kastenmeier da gar nicht hechten? Also ich will nicht sagen, dass er den Ball da nicht kriegt. Oder sieht er den nicht, weil der Osnabrücker nicht im Abseits stehend direkt vor ihm steht? Ich weiß es nicht. Es ist, der Ball schlägt halt.
Sah im Stadion auch sehr komisch aus.
Der Ball schlägt halt nämlich nicht so weit von Kastenmeier ein. Es war vielleicht nicht sein Hauptfehler, aber irgendwie, keine Ahnung. Man traut ihm ja auch zu, die unmöglichen Dinger auf der Linie zu halten und vielleicht hätte das meiner sein können, aber. Wie gesagt, ich möchte ihn da jetzt nicht in die Ecke sterben.
Tim, du bist anscheinend ja von dem Spiel insgesamt so enttäuscht, dass du eigentlich müsstest du ja jauchzen und frohlocken bei all den Fernschüssen, die Fortuna abgegeben hat in dem Spiel. Zumindest einer ist ja tatsächlich auch reingegangen. Vielleicht können wir das noch ganz kurz würdigen, dass das schön war, dass Emma ja vorher sogar noch so einen Pfostenklatscher hatte. Und dann der zweite Fernschuss von Emma reingegangen ist. Insgesamt 10 von 17 Schüssen der Fortuna von außerhalb. 5 wurden geblockt übrigens auch.
Ja, aber ja. Also frohlocken tue ich da nicht, weil ich finde ja immer, es ist ein Mittel, was unter vielen manchmal zu sehr meiner Meinung nach vernachlässigt wird. Aber in diesem Spiel war es ja einfach das einzige Mittel, weil Osnabrück halt einfach hinten den Safe ganz gut dicht gemacht hat und Fortuna nicht so viel andere Optionen gesehen hat. Die Distanzschüsse, da hätte ja auch der ein oder andere noch reinfallen können und dann hätte ich hier frohlockt. Was ich aber trotzdem nochmal, wo wir gerade bei der Statistik sind, am Ende mir auf der Zunge zergehen lassen will, wenn man nur die Schüsse aus dem 16er sieht, dann hat steht da ein Torschussverhältnis von 7-6, wo es eigentlich 17-8 war insgesamt. Also ja. Das ist vielleicht auch ein kleiner Teil der Erklärung, warum man am Ende 1-1 vom Platz geht.
Und es sind eben nicht nur die guten Defensivleistungen von Osnabrück, sondern eben auch die von uns schon mehrfach angesprochenen Fehlentscheidungen, die zu diesen Fernschüssen führen. Und um jetzt hier nicht den Erik Tommy des Tages zu küren zu wollen, aber ich habe mir bei dem 1-0 von Ijoa gedacht, liebe Emma, du hast jetzt einen Pfostenschuss und ein Tor gemacht. Das heißt jetzt aber nicht, ja, dass du in der Folge, jetzt im Laufe der weiteren Saison, wie doof aus der zweiten Hälfte, aus der zweiten Reihe schießen darfst. Ja, weiterhin konzentriert überlegen, ob das immer so Sinn macht. Ja, nicht, dass der neigt ja immer schon dazu, den Fernschuss zu nehmen und das ist nicht immer die richtige Entscheidung. Gegen Osnabrück war es zweimal die richtige Entscheidung, aber naja.
Ja, trotzdem kommt er jetzt, glaube ich, auch in dieser Saison schon.
Ecke, ne?
Ne? Also genau, also ich finde eigentlich auch diese Position, die er da jetzt einnimmt, dass er halt immer derjenige ist, der halt im Zehnerraum halt auf die rausgeköpfte Ecke wartet, das macht er schon ganz gut. Also
ja.
Da ist eigentlich nur das Wichtige, dass man ihm halt sagen muss, okay, wenn halt ein Gegner wirklich zentral direkt vor dir steht, dann nicht schießen. Ansonsten gerne den Schuss auch nehmen, auch mit links. Also ich finde da, wenn er da halt irgendwie den Raum vor sich halt frei hat, dann macht er das auch gut. Nur oft nimmt er halt diese Schüsse auch, wenn er halt quasi gar nicht mehr seinen Körperschwerpunkt richtig kontrollieren kann. Und dann nimmt er die Schüsse halt irgendwie trotzdem. Trotzdem würde ich da sagen, dass man zumindest bei diesen Situationen nach Ecken sehen kann, dass er sich da echt verbessert hat. Auch in der Entscheidungsfindung, wann man diesen Schuss nehmen sollte und wann nicht. Hoffen wir, dass halt diese positive Entwicklung weiter anhält. Das wäre echt extrem wünschenswert. Und ja, wenn wir jetzt schon beim Thema einmal sind, ich muss es auf jeden Fall nochmal fragen, wieso wird der in der 89. Minute rausgenommen? So, ich meine, du hast schon das Problem auf den Außenverteidigerpositionen. Du machst dir da schon in der 75. Minute halt irgendwie das neue Problem auf, indem du Emma, der halt die linke Seite komplett dicht gehalten hat, eigentlich einmal wieder quer über einen Platz schiebst, was eigentlich unnötig ist. Und dann nimmst du den halt dann am Ende auch nochmal von der Rechtsverteidigerposition halt weg und direkt im Anschluss fällt halt genau da halt das Tor, weil es da dann diesen langen Ball gibt. Ich finde, da muss man auch nochmal Daniel Thun halt irgendwie ankreiden, dass er halt diesen Wechsel halt vorgenommen hat. Also ich glaube, wenn man da Oberdorf bringen will, was ich verstehe, dann gibt es da zum Beispiel mit Appelkamp jemanden, der in der Spielsituation, glaube ich, vielleicht irgendwie die viel, viel logischere Auswechseloption ist.
Ich glaube, weil halt vorher schon über links einiges, da kam Osnabrück in der 77. zum Beispiel mal ganz stark durch, da gab es diesen Schuss, den Kastenmeier entschärft. Ich glaube, Thun hat gesehen, dass über die linke aus der Brücker Seite, und da hat er auch recht, einiges passiert und er will halt dann den Fehler wieder gut machen, den er halt vorher gemacht hat.
Das ist eine Korrektur. Von dem Fehler von vorher, würde ich sagen.
Und das ist vielleicht im Nachhinein dann die falsche Entscheidung, aber der eigentliche Fehler ist vorher schon gemacht worden. Also diese Rausnahme von Ioa ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, dass man halt vorher Gavori für Uchino gebracht hat und dann also Ioa rumschiebt.
Und man muss ja auch sagen, also klar fällt das Tor dann über die Seite, aber wie wir es eben schon gesagt haben, es ist da eine Menge Flipper auch im Spiel. So sehr es mit Ansage war, weil man Osnabrück mehr und mehr hat ins Spiel kommen lassen, so sehr war das Tor ja dann am Ende glücklich.
Ja, aber Fried steht da schon so arschfrei.
Aber um die Kirsche noch auf die Torte zu setzen, und dann reicht's auch, um ein Haar hätte ja diesen Block in die Mitte, der dann das 1:1 ermöglicht. Jamil Siebert, postwendend wieder gut gemacht. Er köpft da ja dann noch einmal aufs Netz. Das wäre natürlich absolute Krönung gewesen eines komischen Spiels, wenn man dann da in der Nachspielzeit noch das 2:1 macht. Aber hätte nicht zu diesem Abend gepasst, weil irgendwie war sehr viel, was nicht geklappt hat, sehr viel, wo ich unzufrieden drüber war. Dann eine Halbzeit ohne Stimmung, aus gutem Grund natürlich. Gebrauchter Abend, 2 verschenkte Punkte, selber schuld. Und jetzt, weiß ich nicht, würde ich euch gerne fragen, kommt dann jetzt eine Länderspielpause an der Stelle gerade recht oder ist das jetzt eigentlich blöd?
Können wir den Punkt noch ganz kurz nach hinten schieben, weil ich noch einen Punkt gerne ansprechen würde zu dem Spiel. Und da würde ich gleich gerne euch, die ihr das vor dem Fernseher geschaut habt, fragen. Aber zuerst würde ich jetzt gerne Moritz fragen. Wir standen ja im Stadion auch nebeneinander und jetzt und da haben wir uns dann ja irgendwie auch viel unterhalten, natürlich, wie das dann halt so ist beim Fußball. Und man sieht dann ja oft mit einigen Tagen Abstand vielleicht das alles ein bisschen weniger hitzig irgendwie als in dem Moment. Aber Moritz, wie würdest du denn im Nachhinein die Schiedsrichterleistung bewerten? Also ich habe sogar heute mir irgendwie extra die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie der Kicker den Schiedsrichter benotet hat, weil ich mich da so ein bisschen bestätigt sehen wollte. Von daher bin ich da jetzt auch mal sehr gespannt, wie du das wahrgenommen hast.
Ja, uns wurde ja so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, als wir völlig überraschenderweise von den beiden fernsehschauenden Personen dieses Podcasts jeweils keine wutschnaubenden Kommentare zum Schiedsrichter gehört haben. Ich fand es insgesamt eigentlich tatsächlich eine totale Katastrophe. Ich fand, es war keine Linie klar zu sehen, zu erkennen. Es wurden sehr viele Sachen abgepfiffen, die dann, also auch viel gegen Fortuna gepfiffen, wo du dann auf der anderen Seite gedacht hast, ja gut, jetzt hatten wir das Foul gerade da, warum pfeifst du es nicht auf der anderen Seite auch? Ich fand es furchtbar. Ich fand sehr viele komische Unterbrechungen und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen diesen Schiedsrichter, Herrn Dr. Kampka, so bald nicht nochmal erleben zu müssen, weil ich es wirklich grauenhaft fand. Und diese gelben Karten haben auch einen Einfluss gehabt, wie du es vorhin gesagt hast. Ich meine, in der 14. Siebert gelb, vielleicht ist es dann auch so, in der Menge fand ich es dann einfach sehr happig und nicht gleichmäßig verteilt auf die beiden Vereine. Und ich bin immer noch nicht glücklich mit Herrn Kampka.
Ja, vor allem auch, weil, glaube ich, einfach, also ich glaube auch, dass, was man jetzt ja irgendwie so gehört hat, also gerade auch von Tim und Jan, die es ja dann am Fernsehen geguckt haben, das haben wir dann ja auch nachgefragt, wie das mit den gelben Karten ausgesehen hat, weil man das ja oft nicht so perfekt beurteilen kann, wenn man da auf der anderen Seite im Stadion steht. Aber gerade bei diesen gelben Karten gab es, glaube ich, mindestens zwei Situationen, wo einfach 2 Sekunden bevor der Fortuna-Spieler halt dieses Foul für die gelbe Karte nehmen muss, es zu dem harten Zweikampf kommt, wo man durchaus Foul von Osnabrück irgendwie jeweils hätte pfeifen können, was der Schiedsrichter halt nicht macht. Und dann aber kurz danach sofort bei einem relativ ähnlichen Zweikampf dann halt Foul und Gelb gibt und das halt irgendwie in der ersten Halbzeit. Das hat dann schon irgendwie auch einen Einfluss aufs Spiel. Und ganz generell fand ich es einfach sehr, sehr viele, ja, ganz, ganz viele 50-50 Entscheidungen. So, die sind einfach immer alle in Richtung Osnabrück gegangen. Das wird dann irgendwie alles noch gekrönt damit, dass, glaube ich, irgendwie in den letzten Minuten zweimal der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen lässt, als, glaube ich, Ginczek einmal verletzt auf dem Boden liegt und einmal noch ein weiterer Fortuna-Spieler. Dann irgendwann verletzt sich halt bei einer Chance von Fortuna, glaube ich, ein Osnabrücker bei einer Ecke noch in der Nachspielzeit, dass dann irgendwie nur 2-3 Minuten nach dieser Szene ist. Und ja, der Schiedsrichter wartet halt so lange, bis Osnabrück halt irgendwie den Konter nicht mehr vernünftig ausspielen kann, Fortuna wieder vielversprechend in Ballbesitz ist und pfeift dann halt irgendwie ab in den Angriff der Fortuna halt wie wieder hinein. So, also waren einfach so ganz viele so Situationen und das halt irgendwie am Ende von so einem Spiel dann auch wirklich relativ viele Leute irgendwie den Schiedsrichter mit Schieber, Schieber verabschieden, obwohl es, glaube ich, irgendwie gar nicht eine krasse Fehlentscheidung in dem Spiel gegeben hat, spricht dann schon irgendwie auch Bände. Und ich glaube, der Kicker hat das dann interessanterweise auch ähnlich gesehen. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie in einem Spiel das irgendwie nicht brutal ist und wo du kein einziges Mal wirklich daneben gelegen hast, wenn du da trotzdem irgendwie nur eine 4 bekommst, dann hast du es wahrscheinlich auch echt nicht besonders gut gemacht.
Also was ich tatsächlich an eurer Kritik so ein bisschen teilen würde, ist, dass, okay, also mal gesetzt den Fall, er würde vorher immer die harten Foulspiels von Osna abpfeifen, okay. Aber ich finde, er hat dann am Anfang halt relativ häufig dann für Fortuna in so kann gelbe gegeben und das hat er dann halt konsequent durchgezogen.
Also ich möchte hier kurz mal klarstellen. Meine Antwort auf diese Frage lautete, ist mir noch nicht so aufgefallen, habe aber auch nicht darauf geachtet, ist ja eigentlich ein faires Spiel. Dass hier draus gemacht wird, ja, nö, hat alles richtig gemacht, ist natürlich auch mal wieder unglaublich. Ja, aber ich finde, dass wir bei diesem Spiel einfach ja, viel zu lange über den Schiedsrichter sprechen.
Du musst dir trotzdem kurz vorstellen, wie sehr man vor Wut geil fand, irgendwo einen Schuldigen sucht, nach so einem Scheiß 1-1 in der letzten Minute.
Moritz,
du hattest dann so ganz nonchalant sagst, ja, nö, es ist mir nicht aufgefallen. Also das macht mich ja nur noch wütender, Jan.
Moritz, also du hattest doch schon deine 3 Weißbier drinne und hattest ja auch keinen Tabak mehr. Ja? Das heißt, unter Tabak und angesoffen. das ist natürlich deine Stimmung nicht gehoben hat, das glaube ich sofort. Ich will ja auch nicht sagen, dass hier falsch liegt.
Ich war nüchtern. Kein Tropfen Alkohol habe ich getrunken. Okay. Die Wut war, ja.
Ja. Okay, aber ich finde, ja, darüber kann man reden, das ist vielleicht auch okay, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon ein paar Minuten zu viel darauf diskutiert, weil daran, ja, es hatte einen Einfluss, das will ich auch gar nicht sagen, aber ey, Leute, das Spiel musst du halt nicht 1-1 spielen. Das kannst du halt gewinnen, 2-0. Fertig aus.
Ja. Ja. Auch wenn das, glaube ich, das ist, glaube ich, genau das Fazit. Ne? Irgendwie der Schiedsrichter hat mit Sicherheit da irgendwie einen leichten Einfluss gehabt aufs Spiel, weil er einfach nicht seinen besten Tag hatte. Aber das Spiel musst du halt trotzdem gewinnen gegen halt in Osnabrück, die das halt gut machen, so die, glaube ich, für sich irgendwie echt ein ordentliches Spiel gemacht haben, sehr gut verteidigt haben, aber die hatten halt auch nicht ihren besten Tag. Und Fortuna hatte keinen guten Tag und trotzdem musst du das halt gewinnen. So, und das ist halt irgendwie, glaube ich, so das, was halt so absolut irgendwie ernüchternd irgendwie an diesem Tag ist, dass du halt gegen eine Mannschaft, die das echt gut macht, so die gut verteidigt, die trotzdem nicht an ihr Leistungsmaximum rankommt, dass du da trotzdem besser bist, aber da halt trotzdem nicht die 3 Punkte halt mitgenommen bekommst. So. Und das ist wirklich bitter, weil das ist jetzt ja auch nicht das erste Spiel, wo es irgendwie nicht gut gelaufen ist, sondern das ist jetzt das dritte hintereinander und das ist jetzt, glaube ich, das, was vielleicht am Ende in der Endabrechnung in der Tabelle am allermeisten wehtut, weil ja, und eben auch wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz in die Küchenpsychologie abrutschen wollen, du bist jetzt halt auch langsam echt diesen Heimnimbus, den du halt unter Tune gehabt hast, los. So, ne? Das sind jetzt echt schon einige Heimspiele, die man halt nicht für sich hat entscheiden können. Und ja, das wäre echt gut, wenn man das halt schleunigst irgendwie wieder ändern könnte. Man hat jetzt natürlich diese Länderspielpause, um das zu machen, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, so wahnsinnig optimistisch bin ich da eigentlich nicht, dass es da jetzt zu einer Trendwende kommen kann.
Ja, ich würde gerne nochmal meine Frage stellen. Ja, eben. Findest du es denn gut, dass jetzt erstmal Länderspielpause ist, oder würdest du gerne es sehen, dass man gar nicht mehr über Osnabrück redet, weil man am Freitag schon gegen Kaiserslautern alles wieder gerade rücken kann?
Also ich glaube, für die Fortuna und für die Mannschaft ist es gut, dass man das jetzt irgendwie mal so kurz sacken lassen kann, dass man die Kräfte sammeln kann und sich vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen neu ausrichten kann. Für mich als Fan ist es nicht gut. Da hätte ich es ehrlich gesagt lieber, dass ich dieses Spiel bald vergessen kann, dass es in 5 Tagen schon wieder weitergeht und man sich auf ein Spiel vor ausverkauftem Haus freuen kann.
Ich sehe das halt, ich glaube, dass man die Pause nutzen kann zu so einer nüchternen Analyse, wo man sagen kann, es ist halt in dieser Hinrunde nicht alles schlecht gelaufen. Wir haben vieles richtig gemacht, sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Die letzten Spiele waren leider nicht so erfolgreich. Und dass man sich wieder auf das zurückbesinnen kann und eben auch daraus auch viel Kraft schöpfen kann aus diesen, ne, eben, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man ein bisschen Zeit hat. Und es sind ja jetzt nicht super viele Fortunen bei der Nationalmannschaft, schon ein paar, aber ist jetzt nicht so dramatisch, würde ich sagen. Und deswegen sehe ich das eher als, also, ne, ich hätte genauso gut sagen können, nee, aber eben weil es ja klar, die letzten 3 Spiele waren die Ergebnisse nicht da, aber auch von den letzten 3 Spielen, ne, war auch nur wirklich eins nicht so. Daraus kann man halt auch die Kraft schöpfen für Kaiserslautern und halt auch mal nur für eine nüchterne Analyse und sagen, das kriegen wir schon hin.
Ich finde es auch gut, dass das so ist. Ich habe irgendwie jetzt auch das Gefühl, die können jetzt diese Zeit mal ganz gut gebrauchen. Ich kann die Zeit auch gut gebrauchen. Ich war jetzt irgendwie in 14 oder 15 Tagen 3-mal im Stadion. Es war jedes Mal scheiße irgendwie. ich brauche jetzt auch eine Pause. Deswegen eine Seltenheit, eine absolute Seltenheit. Ich freue mich über die Länderspielpause.
Dann, um es rund zu machen, an dieser nüchternen Aufarbeitung des letzten Blocks, so wie Daniel Thune diese Phasen zwischen den Länderspielpausen ja jetzt nur noch nennt, an dieser Aufarbeitung werden nicht so richtig teilhaben, weil sie auf Länderspielreise sind, unter anderem Ao Tanaka, der ist mit Japan unterwegs, spielt Testspiele gegen Kanada und Tunesien. Ich denke doch mal, dass er spielt und nicht nur dabei ist. Ebenfalls auf der Reise ist Isak Johannesson mit Island. Da gibt es die Schmankerl in der EM-Qualifikation, kann ich nur jedem ans Herz legen. Am Freitag Island gegen Luxemburg und am Montag Island gegen Liechtenstein. Da denke ich auch, dass er wahrscheinlich ein bisschen Platzzeit sieht. Ebenfalls auf der Reise ist Takashi Uchino. Da nehmen wir dann den dritten Kontinent, auf den wir uns jetzt verstreuen als Fortuna mit. Der reist mit der U22 von Japan in die USA und da gibt es dann zwei Testspiele gegen Mexiko und gegen die USA. Und der schon auf der Bank sitzende, am Freitag auf der Bank sitzende Sima Suso ist unterwegs mit der U19 von Deutschland und zwar zu einem Turnier in Polen. Und da kann man sich für die U19 EM24 qualifizieren. Nicht unterwegs sind Jamil Siebert, den Adduktorenprobleme außer Gefecht setzen, und Christos Zolis mit Rückenbeschwerden. Die bleiben in Düsseldorf, kurieren sich aus und arbeiten mit auf.
Ja, ich glaube, die erste Frage, die wir uns da stellen müssen, ist natürlich gerade bei diesen Ausfällen von Zolis und von Siebert, ob das halt die schweinsteigerschen Muskelbeschwerden sind, die er halt zum Ende seiner Karriere halt irgendwie immer gehabt hat, oder ob das vielleicht wirklich auch vielleicht ein bisschen ernsthaftere Verletzungen sind, die eventuell ihre Teilnahme in den nächsten Spielen, in den nächsten Punktspielen der Fortuna auch gefährden könnten.
Wir wollen es nicht hoffen, ne? Sonst wird es eng.
Ja, und eng ist es ja sowieso irgendwie auch schon ein bisschen, muss man sagen. Also das würde wirklich der Fortuna gar nicht gut zu Gesicht stehen, wenn man da irgendwie auch noch anfangen müsste, ein bisschen rumzutricksen und hin und her zu schieben. Der Kader ist dünn und ja, und ich glaube, gerade bei Zolis, auch wenn es jetzt irgendwie die letzten beiden Spiele vielleicht nicht so gut lief, kann man ja schon auch die Hoffnung haben, dass er in den nächsten Spielen wieder vielleicht auch dieser Unterschiedsspieler sein kann, der halt davor gewesen ist. Und ja, ich glaube auch über Jamil Siebert ist er gerade eigentlich, auch wenn er vielleicht ein, zwei unglückliche Situationen jetzt in dem Spiel gegen Osnabrück hatte, aber ist ja auch wirklich über jeden Zweifel erhaben gerade.
Kurz noch hinzufügen, dass wir mit Uchino ja tatsächlich wirklich einen guten Zimbo-Ersatz haben, was ja auch irgendwie eine positive Erkenntnis aus dem Spiel ist, zumindest meiner Meinung nach.
Was die Defensive angeht, auf jeden Fall vollste Zustimmung, und der Rest, der kann ja mit der Weile auch noch kommen. Also ich meine, lasst dem Jungen mal ein bisschen Zeit.
Er muss jetzt ein paar Tore schießen bei der National.
Jo. Und dann geht's gegen Kaiserslautern, was ja tatsächlich das erste Spiel des Triples Fortuna für alle sein wird. Wo man letzte Woche gehört hat, dass sich auf die verbleibenden Tickets im Stadion wohl 120.000 Bewerbungen gestapelt haben. Was haltet ihr denn von dieser Zahl? Übertrifft das eure Erwartungen oder habt ihr gesagt, ja klar, bewerben tun sich erstmal alle. Mal sehen, wer am Ende kommt.
Naja, es sind nicht 120.000 Bewerbungen, sondern es sind 120.000 Tickets, die nachgefragt worden sind.
Ah, okay.
Das heißt, da man 4 Tickets nachfragen konnte, sind es wahrscheinlich 30.000. Vielleicht ein bisschen einfach, naja, es sind wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Personen dahinter. Also das muss man schon mal einschränkend sagen, ja.
Weil viele dieser Bewerbungen waren eben auf Plätze mit Dauerkarten etc. Das heißt, für die verbleibenden 20.000 Karten, bis in über 20.000 Karten, gab es 80.000 Ticketanfragen.
Und ist das irgendwie in dem Rahmen, in dem ihr das erwartet habt, oder trifft das eure Erwartungen, oder keine Ahnung, habt ihr euch da nie Gedanken zugemacht?
Da hat man also ja überhaupt kein Verhältnis zu.
Ausverkaufen.
Ja.
Ja, also ja, ich meine mich da gerade an ein Gespräch nach dem HSV-Spiel zu erinnern, von Teilen von der Leute, die in diesem Podcast waren, wo mir erzählt wurde, dass das Spiel eventuell gar nicht ausverkauft sein wird. Von daher, glaube ich, gab es ja schon irgendwie Leute hier von uns, die das auf jeden Fall ein bisschen negativer gesehen haben.
Ja, da war ich ja schon zum Beispiel nicht dabei. Wahrscheinlich der Moritz ja, wieder in seinem Weißbiersuff. Ja.
Ich war, da gab es tatsächlich, ja, das war ja eigentlich sehr nett. Wir haben ja hinterher noch Christian getroffen. Das hat mich ein bisschen versöhnt, dass wir da noch schön ein bisschen was von der HSV-Fankultur miterleben durften. Durchaus interessant. Aber genau, auf diese Gespräche, da war durchaus schon doch auch das eine oder andere Bier dann da, aber ja, ich hatte einfach Angst, weil Fortuna auch noch sehr offensiv immer weiter beworben hat, dass dieses Spiel nicht ausverkauft sein wird.
Ich verstehe diese Angst auch, weil ich fand es auch verdächtig, wie sehr sie es beworben haben, aber ich glaube, da ging es wirklich nur darum, halt eine möglichst fette Zahl am Ende präsentieren zu können. Wichtig, also was Tim meinte, womit hat man da gerechnet? Ich kann mit diesen ganzen Zahlen nichts anfangen, ich kann mir da nichts drunter vorstellen. Aber dass das ausverkauft sein wird, damit habe ich schon gerechnet. Und das wird es halt auch. Und der Rest war, glaube ich, halt ein Versuch halt. Und auch wichtig, ne? Es ist ja Teil dieses Fortuna für alle, es ist ja alles so Marketing. Ja, da geht's. Das ist halt das, was Jobst macht, was er kann. Halt neue Sponsoren reinbringen, Aufmerksamkeit zu generieren dafür. So soll sich das ja tragen, dieses Fortuna für alle, ja. Und da musst du natürlich am Ende halt eine fette Kartenwunschzahl hinlegen. Und ja, da 120.000, das klingt erstmal viel. So, darum geht es ja nur. Es geht ja nicht darum, was es konkret halt heißt, sondern es geht nur darum, das klingt viel und deshalb ist es, glaube ich, ein Erfolg für den Marketing-Gedanken, der dahinter mit verbunden ist, der das Ganze auch finanzieren wird, weswegen wir da ja auch umsonst reinkommen, wenn man eine Karte bekommt. Ich warte noch.
Ich würde auf jeden Fall denken, dass die Zahl erstmal ein Erfolg ist. So, was die genau aussagt und wie man da jetzt genau hingekommen ist, ist dann erstmal irgendwie zweitrangig. Das kann man halt hinterher auswerten. Und es wird sicherlich interessant sein, wie viele Leute sich halt für das zweite Freispiel bewerben würden und das dann halt irgendwie mal da dagegen zu legen. Also da wird bestimmt auch viel davon abhängen, wo Fortuna dann zu dem Zeitpunkt in der Tabelle stehen wird. Ich glaube auch da, wenn man da jetzt die letzten... Ja, also da kann man das aus einer Rückspiel jetzt ja nicht mehr mit reinnehmen, aber wenn es da halt gegen den HSV und gegen Hannover vielleicht noch ein bisschen besser gelaufen wäre, vielleicht hätte man da sogar noch eine etwas bessere Zahl hinlegen können. Das hätte auf jeden Fall bestimmt nicht geschadet. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich dann doch in die ein oder andere Tischkante gebissen im Vorstand. Trotzdem finde ich, das ist das erstmal eine Zahl, mit der man auf jeden Fall sehr gut arbeiten kann. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was halt dann letztendlich dabei rauskommt und wie das dann am Samstag halt aussehen wird, wirklich, wenn wir dann alle im Stadion sind, hoffentlich.
Eine Zahl, mit der man übrigens das Stadion 1. Mai in Pyongyang auch ausverkaufen könnte.
Falls wir noch Ziele haben. Nun gut.
Aber was mich ja tatsächlich interessiert, was kriegen wir denn da zu sehen, Lou, wenn wir da jetzt zu dem Fortuna für alle Spiel gehen, außer einem ausverkauften Stadion? Wer kommt denn da?
Ja, also ich glaube, wen wir bei Fortuna sehen würden, das können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz hintanstellen, da können wir gleich drüber reden. Wer aber kommt als Gast, das sind die Lauterer und damit kann man, glaube ich, dann schon festhalten, dass das... nach den Spielen in den letzten Wochen ein weiteres, zumindest kleineres Spitzenspiel in der Liga ist, denn die Lauterer stehen gerade auf Platz 3 und machen das bisher richtig gut. Was wir da zu sehen bekommen werden, ist mit Sicherheit der beste Konterfußball in der zweiten Liga. Und damit können wir, glaube ich, sicher sein, dass wir ungefähr das Gleiche zu sehen bekommen, was wir von Lautern in der letzten Saison auch gesehen haben. Die haben nämlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert und spielen eigentlich auch eine ähnliche Runde wie letztes Jahr. Auch da sind die ja, glaube ich, relativ lange noch bis in die Rückrunde hinein oben in der Spitzengruppe dabei gewesen, haben dann halt irgendwann ja, in den Abläufen vielleicht irgendwie ja, die Intensität nicht mehr ganz so hoch halten können und sind dann am Ende stark abgefallen. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen quer liest, gehen viele Experten davon aus, dass das in dieser Saison wieder so sein wird. Was dann aber trotzdem wieder dafür sorgen wird, dass die Lauterer am Ende eine relativ sorgenfreie Saison spielen werden, dass man lange oben dabei bleiben wird und damit kann man, glaube ich, bei den Lauterern zufrieden sein. Natürlich kann es aber auch sein, dass man ja, dass man das halt irgendwie länger beibehalten kann, weil im Augenblick spricht erstmal nichts dafür, dass man einbrechen wird, sondern ja, man kann sich eben darauf verlassen, was man halt gut hinbekommt und das ist eben dieses schnelle Umschaltspiel. Ja, dann wird der Ball halt weit rausgeschlagen auf einen der beiden Stürmer in einem 3-4-1-2 Konterfußballsystem. Wird halt festgemacht, geht auf die Außen und ja, diese Abläufe kriegen die Lauterer einfach sehr, sehr gut hin, besser als alle anderen in der Liga und da muss man, glaube ich, ziemlich vorsichtig sein bei der Fortuna, dass man sich da nicht wieder so auskontern lässt, wie man das ja, vor Jahresfrist halt irgendwie schon mal mit sich hat machen lassen. Worauf die Lauterer außerdem setzen können, sind, ja, sind Standards und sind Flanken. Denn ja, man ist Platz 1 in der Liga in gewonnenen Kopfballduellen. Das heißt, ja, anders als die Fortuna, die zwar, glaube ich, Platz 2 bei den geschlagenen Flanken in der Liga ist, hat man eben auch wirklich die Leute, die das auch verwerten können und ist da halt eben brandgefährlich und immer in der Lage, damit halt eben auch die Spiele, enge Spiele halt noch irgendwie auf die eigene Seite zu ziehen. Auch wenn man da an vielen Bereichen, glaube ich, nicht die allerhöchste individuelle Qualität hat, hat man trotzdem mit diesem Konterfußball den zweitbesten Angriff der Liga. Hat die drittmeisten Schüsse, hat die meisten Elfer bisher gezogen und all das schafft man, ja, indem man am wenigsten Ballbesitz in der ganzen Liga hat, also noch weniger Ballbesitz als die Wien Wiesbadens, als die Rostocks dieser Liga. Also das finde ich wirklich beeindruckend und auch die Passquote der Lauterer ist unter 80%. Also es ist sehr, sehr deutlich, was Dirk Schuster für einen Fußball spielen lässt und da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen bei der Fortuna. Wenn ich noch ein paar Spieler nennen darf, die bisher herausgeragt haben, wird man da vielleicht irgendwie nochmal kurz leicht aufseufzen als Fortuna-Fan. Zum einen, glaube ich, kann man in der Innenverteidigung Boris Tomjak nennen, der hat ja mal ein Jahr in der zweiten gespielt, hat sich seitdem stetig weiterentwickelt und ist mittlerweile der klare Abwehrchef bei den Lauterern. Jetzt am Freitag hat er 2 Elfmeter-Tore gegen Hannover erzielt beim 3-1-Sieg und hat da, glaube ich, eine Entwicklung genommen, die, ja, wo die wenigsten ihm wirklich zugetraut hätten. Bisschen weiter vorne, entscheidender Mann, der Zehner in diesem System, sehr, sehr tiefstehender Zehner, der dann aber halt aufdreht, die Stürmer in Szene setzt, wenn möglich, aber eigentlich fast noch wichtiger dafür da ist, dass er halt eben diese Klatschbälle von den Stürmern annimmt und dann halt aufdreht, eventuell dann eine Seitenverlagerung auf Jean Zimmer rechts oder auf Puchratz auf der linken Seite spielt. Das ist Marlon Ritter, der auch ja, eine wirklich ganz hervorragende Saison spielt. Auch vielleicht was wir eben alle nicht so besonders zugetraut hätten. Der hat ja auch Vertun der Vergangenheit durchaus. Und ja, wen man unbedingt noch nennen muss, ist mit Ragnar Ache der Mittelstürmer, den man neu geholt hat. War, glaube ich, ja auch bei der Fortuna im Gespräch im Sommer, aber ja, letztendlich hat man da, glaube ich, mit dem Preis nicht mitgehen können. Ich glaube, Lautner hat ungefähr 1 Million für ihn bezahlt, hat jetzt schon 6 Tore und hat Terence Boyd vergessen lassen, der letztes Jahr diese Rolle so ein bisschen übernommen hat als dieser ja, kantige Wandstürmer vorne drin. Der diese Saison noch nicht so richtig in Form gekommen ist, aber Ache macht das richtig gut. Und ist halt eben auch so ein Stürmer, der ja, einfach auch mal so die ein oder andere Halbfeldflanke einfach ins Tor köpft, wenn überhaupt nichts geht. Damit arbeiten die Lauterer auch sehr gerne. Und sie haben eben auch das Potenzial, das Personal dazu, um eben auch solche Spielzüge einfach auch mal zu versuchen und ja, das Tor aus dem sprichwörtlichen Nichts irgendwie zu machen. Ja, ich glaube, wir haben die letzten Wochen ja auch immer so ein bisschen gefeixt darüber, dass jetzt hier die Prognosen in letzter Zeit immer positiver geworden sind. Da kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, wenn ich mir so anschaue, wie die Lauterner spielen und wie die gerade drauf sind, bin ich da eigentlich überhaupt gar nicht positiv gestimmt. Ehrlich gesagt muss ich sagen, die Fortuna, die hat es jetzt die letzten Wochen nicht wirklich geschafft, irgendwie zu ihrem Spiel zu finden. Man trifft jetzt auf den Gegner, der ja zu den Besten gehört, wenn es um Automatismen geht, wenn es um Abläufe geht, der sich halt schön mit zwei Viererketten hinten reinstellen wird. Ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass man da verlieren wird zu Hause. Ich weiß nicht, was denkt ihr, Moritz, wie denkst du, wenn du ja an dieses Spiel jetzt denkst in 2 Wochen?
Ja, diverses. Also eins wird vielleicht sein, ich meine, wir erinnern uns ja an die letzte Heimniederlage gegen Lautern. Das heißt, wir wissen, das kann passieren. Also eins wird vielleicht wichtig sein, und das ist, wie ziehen die 50.000 Fortuna-Fans im Stadion mit? Also was ist da für eine Stimmung von Anfang an? Vielleicht schiebt da sehr, sehr viel an, was eben jetzt zum Beispiel in Osnabrück nicht geklappt hat. Ich setze da übrigens auch drauf, weil ich weniger von den Gesprächen mitbekommen möchte um mich herum. Und das andere, naja, wenn du erzählst von Kopfballduellen, die gewonnen werden, da bin ich wirklich relativ entspannt, was unsere Innenverteidigung angeht. Also ich habe schon das Gefühl, dass mit unserer dass die Kopfballduelle, die eben Jamil Siebert und Jordi de Weis nehmen, die auch konsequent gewonnen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Flanken zumindest auch gegen Lautern so sein wird. Bei Standards muss man natürlich gucken, wo diese Bälle so hingehen. Und mit dem Konterfußball, ja, ich meine, wir hatten es gerade, ne? So, wenn du Pech hast und einen Konter unterbinden musst mit einem deiner drei zentralen Defensiven, dann sofort eine gelbe hast, dann bist du danach auch gehemmt und so. Also große Gefahr. Und ansonsten, Mechanismen, ist natürlich ein bisschen schade, dass Johannesson jetzt unterwegs ist. Sonst könnte man da auch nochmal nachfeilen, um wieder zur alten Stärke dieses Dreiecks zu kommen. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, wie das Spiel ausgeht.
Ich bin bei Johannesson ziemlich entspannt. Der wird halt auf dem hohen Niveau gegen Luxemburg und Liechtenstein die wichtige Spielpraxis bekommen, die man braucht quasi. Und dann ist halt Lautern der entsprechende Gegner. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, und frage mich, ob das nicht die ultimative Feuerprobe ist für Yannick Engelhardt, was das defensiven Teil seines defensiven Mittelfeldspielerseins angeht. Also was du meinte, die Abklatschbälle dann auf Ritter, der dann verteilt, dann kann man ja schon fragen, ob da nicht Yannick Engelhardt vielleicht in Zusammenarbeit mit den anderen beiden, aber es ist ja eigentlich eher auch, er ist immer der zentralste von den dreien, der da auch Ritters Kreise vielleicht ein bisschen eindämmen muss. Und da ist es natürlich sehr bitter, dass ein Name, den wir ja schon länger nicht mehr genannt haben, nämlich mit Marcel Sobotka, wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird gegen den FCK, weil das fände ich ein bisschen beruhigender, wenn der eben auch noch ein Wörtchen mitzureden hätte bei diesem Teil des Spiels.
Kannst du dir denn eine klassische Doppel-Sechs mit jemand anderem als Cello neben Engelhardt vorstellen, jetzt aus dem Kader, den wir gerade haben?
Naja, du kannst halt Tim Oberdorf da hinstellen, aber das würde ich ja halt nicht machen. Da geht vielleicht ein bisschen zu viel Spielerisches verloren. Aber ansonsten ist ja nicht so breit aufgestellt.
Ja, ich würde auch denken, dass man es halt am besten macht, indem man halt einfach vorher nochmal ganz starke Regeln halt für die Konterabsicherung halt irgendwie aufstellt und wahrscheinlich versucht, nicht mehr als 5 Spieler halt in Richtung Strafraum schieben zu lassen. Ich glaube, Engelhardt wird wahrscheinlich, genauso wird man wahrscheinlich auch tun, ne? Engelhardt wird wahrscheinlich sich seltenst mal über den Mittelkreis weiter nach vorne bewegen und versuchen abzusichern, und wahrscheinlich wird man auch bei den Außenverteidigern versuchen, relativ wenig Risiko zu gehen, Wobei, ja, das auch schon wieder irgendwie schwer ist, weil wenn du, kannst ja auch einem Emanuel Ijoa nicht sagen, geh nicht so weit nach vorne. Von daher bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da zu machen ist. Ich glaube, du hast einen guten Punkt, Jan, wenn du sagst, dass es da sehr stark auf Yannick Engelhardt ankommen wird. Und es ist, glaube ich, auch gut möglich, dass er sich da an dem Tag seine nächste gelbe Karte abholen wird, gerade wenn es eben um dieses Tempo, schnelle Konterunterbindung geht. Sollte man auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben, weil er steht schon bei 4 gelben Karten. Das heißt, eventuell könnte er schon relativ bald gesperrt sein. Eigentlich wäre es auch ganz clever, glaube ich, wenn er sich genau in dem Spiel jetzt die nächste gelbe Karte holt, auch wenn wir nicht komplett sicher sein können, dass dann für das Spiel danach in Braunschweig ein Marcel Sobotka wieder zur Verfügung steht, weil ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, ich glaube, Braunschweig hat sehr viele Probleme im Zentrum. Vielleicht könnte man das irgendwie verschmerzen, aber ja, sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Engelhardt, der komplett unverzichtbar ist im Augenblick. Nicht nur, weil Sobotka eben immer noch ausfällt, steht halt eben schon bei den 4 gelben Karten. Und jeder Ausfall ist ja im Augenblick eine mittelschwere bis kleine Katastrophe.
Irgendwann sind die 18 Stammspieler auch aufgebraucht, könnte man sagen.
Ich würde tatsächlich hoffen darauf, dass mit der eingängigen Vorbereitung jetzt in den 2 Wochen, mit der großen Atmosphäre und vielleicht mit ein bisschen Spielglück, man da man muss ja schon so ein bisschen sagen, das kleine Böckchen jetzt mal umstößt, weil wir haben viel über magische Dreiecke schon in dieser Saison geredet, aber man muss jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, man hat jetzt auch 3 Spiele lang nicht gewonnen und wenn man jetzt gegen Kaiserslautern nicht gewinnt, dann zieht so ein bisschen Zweitliga-Mittelfeld-Tristesse auch ein und ich bin sehr gespannt, ob das verhindert wird durch einen wunderschönen Fortuna für alle Abend am Samstag in 2 Wochen.
Man kann auf jeden Fall sagen, Kaiserslautern vielleicht nicht das schlechteste Los, weil ich hatte kurz befürchtet, nachdem was Lou gesagt hat, mit dem Ballbesitz, dass die quasi Spiele wenig Tore ergeben mit Beteiligung des ersten FC Kaiserslautern, dem ist nicht so. Also auch der neutrale Zuschauer, der uns natürlich genauso zuhört wie die Fortuna-Fans da draußen.
Hoffentlich nicht seinen Weg ins Stadion findet.
Nein, aber er würde ein wahrscheinlich unterhaltsames Fußballspiel sehen, das wollte ich damit sagen. Und in dem Sinne beenden wir vielleicht auch diesen Podcast und meine parallele Suche nach der Doktorarbeit von Robert Kampka, die ich eingestellt habe. Aber ich hab sie auch gefunden, ja. Aber ich kann über die Qualität dieser Arbeit nichts sagen. Ich kann nur den Titel nennen. Aber
das können wir in 2 Wochen nachliefern.
Hineinarbeiten. Ja. Okay, in dem Sinne. Wir hören uns dann nach der Länderspielpause wieder und dann haben wir hoffentlich ein sehr interessantes Spiel aufzuarbeiten.
So sieht's aus. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.